Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Das Berliner Theatertreffen im Mai geht's los. Hat heute bekannt gegeben, wer eingeladen ist. Und diese Liste ist bemerkenswert. Wir schauen sie uns an. Dann gucken wir zum ersten Mal HBO in Deutschland. Der Sender, der uns Game of Thrones und die Sopranos gebracht hat. Dieser stilbildende Sender aus den USA startet hier bei uns in Deutschland und wir wollen wissen, was er dem deutschen Publikum bieten wird. Dann wollen wir ebenso wissen, wie es mit der italienischen Zeitung La Repubblica weitergeht, die zwar 50 wird, aber deren Zukunft ungewiss ist. Außerdem fragen wir, wie es den Künstlerinnen und Künstlern in Deutschlands selbsternannter Kunsthauptstadt geht. Und wir treffen eine ungarische Filmregisseurin, die versucht, unabhängig zu bleiben. Was wir hier unter anderem machen in dieser wunderbaren Sendung ist, nach gutem Theater für Sie zu suchen. Manchmal finden wir es, manchmal nicht. Dafür sind wir überall unterwegs und schauen überall hin. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, was so eine renommierte Veranstaltung wie das Berliner Theatertreffen auswählt, um sich zu zeigen, die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen auszuwählen. So heißt es ja immer, die bemerkenswertesten Inszenierungen. Sie werden also eingeladen nach Berlin und diesmal fällt auf, bei der neuen Liste, die heute rausgekommen ist, relativ viele Bühnen aus dem Osten der Republik. Susanne Burkhardt ist Theaterredakteurin hier bei uns. Also welche Theater können sich freuen?
Ja, besonders, glaube ich, freuen sich Cottbus und Potsdam, weil die das erste Mal dabei sind. Beide Häuser im Osten Deutschlands und beide lustigerweise mit einer Inszenierung von Sebastian Hartmann, ist einmal Hauptmann von Köpenick in Cottbus und Serotonin nach einem Roman von Michel Ulbeck aus Potsdam.
Also Osten durchaus ganz gut vertreten. Das war ja, glaube ich, nicht immer so, ne?
Genau.
Wer ist noch dabei?
Ja, dann gibt es natürlich viele große Häuser. Münchner Kammerspiele sind zweimal dabei. Dann das Theater Basel mit Jess Woodcock-Stewart als Regisseurin der Glasmenagerie. Das ist eine junge britische Regisseurin, die wird schon als Großtalent behandelt, hat schon viele Auszeichnungen bekommen. Das könnte auf jeden Fall spannend sein. Auffällig ist auch, dass die Frauenquote, die ja Yvonne Büthenhölzer, die ehemalige Leiterin des Theatertreffens, mal eingeführt hat, von 50% Regiequote, die wurde lässig erfüllt. Es sind 60% Regisseurinnen bei dieser Auswahl. Unter anderem so bekannte Regisseurinnen wie Lucia Bieler mit einer Produktion aus Stuttgart, Leonie Böhm aus Wien, Pina Karabulut mit einer Produktion aus Zürich, Il Gatto Pardo oder eben auch Jette Steckel mit Mephisto aus München. Also relativ viele bekannte Frauen-Regiehandschriften. In der Produktion Mephisto wird dann auch Thomas Schmauser zu sehen sein, Schauspieler des Jahres. Und auch die Schauspielerin des Jahres hat es zum Theatertreffen geschafft. Julia Riegler, ein Solo in der schon erwähnten Inszenierung von Leonie Böhm, Fräulein Else aus Wien.
Es heißt ja immer, die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen werden ausgewählt im deutschsprachigen Raum für dieses Theatertreffen. Bewusst nicht die besten oder die herausragendsten, sondern die, die eben wirklich bemerkenswert sind, auffällig sind, die vielleicht auch eine gewisse Tendenz aus dieser letzten Spielzeit noch mitbringen. Sehen Sie da was?
Also auffällig ist tatsächlich die Rückkehr des Solos. Wir können uns vielleicht daran erinnern, zu Corona-Zeiten war das ja eher so umständehalber öfter zu sehen, dass Stücke als Solo aufgeführt wurden. Auch auffällig ist eine Rückkehr der langen Stücke, also wieder 5-6 Stunden Abende, die uns erwarten. Es gibt sehr, sehr viele Romanadaptionen, wie schon genannt Il Gatto Pardo oder Klaus Manns Mephisto oder Ulbecks Serotonin. Es gibt kaum Klassiker und natürlich spiegelt sich auch ein bisschen die Weltlage in den Produktionen wieder und auch in den vielen Stücken, die die Jury gesichtet hat. Und wir können mal Jurymitglied Martin Thomas Pesel, den wir hier auch als Fazitkritiker kennen, hören, wie er die Auswahl betrachtet.
Es geht viel um Krieg, es geht um Depression, es geht um den Aufstieg der Rechten. Es gibt soldatische Stoffe mehrfach in unserer Auswahl. Also das ist natürlich weiterhin so. Vielleicht ist die Ästhetik dazu ein bisschen weg von Schwarz gegangen, von diesem einfach wir erkennen an, dass alles düster und schwarz ist und erzählen es auch gar nicht anders, sondern es sind ästhetisch mehr Variationen auf den Plan getreten und das macht die ganze Auswahl vielleicht auch ein bisschen bunter.
Tja, mit bunter meint Martin Thomas Pedel dann auch ein bisschen mehr Lust auf Spektakel. Das kann man erleben bei Wallenstein, die Inszenierung von Jan-Christoph Gockel, der Münchner Kammerspiel. Oder eben auch bei Florentina Holzinger, die ist jetzt schon zum vierten Mal dabei, die österreichische Choreografin. Diesmal mit A Year Without Summer. Das ist ja auch wieder eine dieser sehr spektakulären Performances von Florentina Holzinger. Sie arbeitet ja oft mit nackten Frauenensembles. Und da geht es viel um Selbstoptimierung, um Sterblichkeit und aber auch den Verfall im Alter. Da sind wir wieder bei diesen düsteren Themen. Hier aber mündet dieser Abend in so einer Fäkalienorgie und das ist dann durchaus sehr lustvoll, sehr lustig auch und am Ende doch auch wieder sehr, sehr zärtlich. Also es wird, glaube ich, sehr viel zugemutet in diesem Jahr und es geht auch wahrscheinlich ziemlich tief in die menschlichen Abgründe rein.
Also wir dürfen gespannt sein, wenn es im Mai in Berlin startet. Wir werden ja auch dabei sein wieder mit einer Sondersendung Fazit der Kultur vom Tage und natürlich auch zu so einem Theatertreffen gehört ja auch immer die Debatte, das Rahmenprogramm. Was ist da zu erwarten?
Da gibt es was Neues. Da gibt es einmal ein Diskursprogramm. Das werden 5 Diskursformate sein, Filme, Gesprächsrunden und so weiter, die sich aus einigen der eingeladenen Produktionen ableiten lassen. Und was wirklich Neues ist, der Fokus auf Dramatik. Da hat die Theatertreffenleiterin Nora Hertlein-Hall eigentlich so ein bisschen durch die Hintertür den Stückemarkt zurückgeholt, weil der wurde ja vor ihrem Antritt ja schon abgeschafft und wurde auch immer wieder beklagt, dass die neue Dramatik eigentlich fehlt. Und sie hat sich jetzt ein Format überlegt, das heißt Mehr Drama. Und da werden jedes Jahr 6 renommierte Theaterautoren und Theaterautorinnen jeweils einen Text einer jungen Person vorstellen. Und die wird dann sozusagen szenisch gelesen, vorgestellt, sodass der Fokus wieder auf neue dramatische Texte gerichtet werden kann. Theatertreffenleiterin Hertlein Hall hat das heute so beschrieben.
Wir haben ganz absichtlich keinen Wettbewerb und keine Ausschreibung gemacht, sondern wollten ein bisschen diese Staffelübergabe von erfahrenen AutorInnen, die ganz subjektiv entscheiden dürfen, wen sie gerne nach vorne bringen möchten, wieder hier etablieren. Das ergibt eine sehr diverse Gruppe von AutorInnen. Und mit dem Pitch sozusagen, mit dem Hintergrund, dass dann zum Beispiel eine Sascha Mariana Salzmann sagt, ich finde diesen Text toll, ich finde diese Autorin toll, das sollten Sie sich anhören. Das war für uns der interessante Clou an diesem neuen Format.
Tja, also man versucht jetzt wieder die Branche, die Autorinnen, Autoren stärker ans Theatertreffen anzubinden.
Ich weiß nicht, ob auch im Rahmen eines solchen Programms dieser ganzen Debatten auch kulturpolitische Fragen gestellt werden. Spardebatten, damit ist ja die gesamte Kulturszene konfrontiert, aber auch das Theater womöglich, spielt das eine Rolle?
In den Aufführungen jetzt selber nicht, aber es wurde natürlich heute kurz am Anfang der Veranstaltung erwähnt, weil nämlich vor den Türen des Hauses der Berliner Festspiele gab es eine Demo von Verdi initiiert. Das waren Bühnenarbeiterinnen und Bühnenarbeiter vom Gorki-Theater, von der Volksbühne Berlin und von anderen Einrichtungen, auch von der Schaubühne. Und die haben gegen die Kürzungen in Berlin demonstriert, aber auch gegen die Zusammenlegung von Werkstätten, die dann im Bühnenservice aufgehen sollen. Also da gab es Proteste und der Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees, er hat es dann auch natürlich in der Begrüßung aufgegriffen und auch nochmal daran erinnert, dass es wichtig ist, immer wieder auch sich für Kultur einzusetzen und intensiv vorzugehen gegen diese Kürzungsideen.
Wir dürfen gespannt sein. Das Theatertreffen, also die Auswahl steht seit heute. Im Mai geht es los in Berlin. Die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der vergangenen Saison im deutschsprachigen Raum. Susanne Burkhardt aus unserer Theaterredaktion. Übrigens, mehr Theater gibt es auch immer samstags ab 14 Uhr in unserer Theatersendung Rang 1 und natürlich im Theaterpodcast. Susanne, vielen Dank.
Gern.
Spät, aber sie kommen. HBO startet in Deutschland. Der Sender und Streaming-Anbieter mit viel Renommee startet jetzt also auch hierzulande als eigene Plattform. Ein paar Sachen gab es schon woanders seit Jahren, aber jetzt will man selbst zeigen, was man hat. Anna Wollner kommt vom HBO-Launch in Berlin. Gab es da wenigstens ein bisschen Glamour?
Ja, tatsächlich. Einer der Hauptdarsteller der Weltpremiere Night of the Seven Kingdom, ein 11-jähriger Junge, der hatte tatsächlich ein sehr, sehr gut aussehendes Glitzerjackett und die passende Hose dazu an. Der Glamour, der hat sich auch ein bisschen übertragen, denn HBO hat sich nicht lumpen lassen für den Deutschlandstart. Diese Weltpremiere, wirklich Weltpremiere von Night of the Seven Kingdoms, eine Prestige-Serie, angesiedelt im Game of Thrones-Universum, Zoopalast-Autor George R.R. Martin war da, der ganze Cast. Und mal ebenso, und das hat mich wirklich beeindruckt, haben sie aus der Gedächtniskirche gegenüber Hogwarts gemacht, mit vielen Nebeldrohnen und einer spektakulären Lichtershow. Denn auch Harry Potter gehört zum Portfolio von HBO Max, weil sie ja zu Warner gehören.
Na, zum Glück ist ja auch der Strom rechtzeitig wieder zurückgekommen nach Berlin, auch wenn vielleicht der Zoopalast selber nicht betroffen war und dort die Gedächtniskirche, aber immerhin. Also HBO in Deutschland, in Berlin jetzt also die... Ja, die Opening Night, wenn man so will. Game of Thrones haben Sie schon erwähnt, viele andere Serien, Sopranos, dafür steht ja HBO und HBO Max, die Streaming-Fassung davon, jetzt also in Deutschland. Welche Konkurrenz ist das für die, die es schon gibt? Netflix, Amazon Prime, Apple und andere.
Es ist Konkurrenz, aber es ist so ein bisschen gedämpfter Angriff, denn Deutschland ist wirklich spät dran. In anderen europäischen Ländern gibt es HBO Max schon seit Jahren, insgesamt in 118 Territorien, 120 Millionen Abos unter den Streamern. Das haben sie heute nochmal vor sich hergetragen als Aushängeschild. Haben sie tatsächlich das größte Wachstum, aber bei uns war bisher alles bei Sky bzw. Wow TV unter Vertrag und das musste erstmal auseinandergedröselt werden. Was geht zu HBO Max? Was bleibt bei Wow TV? Und gedämpft vor allem auch deshalb, weil es eben zu Warner gehört und da ja gerade dieser große Zusammenschluss im Raum steht, dieser Merger. Netflix will Warner kaufen, weiter seine Monopolstellung auf dem Serien-, Film- und Streaming-Markt ausbauen. Deswegen wird das von vielen auch kritisch gesehen. Der Deal ist auch noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber aktuell wird am Kleingedruckten gearbeitet, dass Netflix für 82 Milliarden Warner Studio, HBO, DC und andere Streaming- und Filmrechte übernehmen kann.
Und da gibt es noch einen anderen Konkurrenten, wenn es um den Kauf von Warner geht. Auch darüber reden wir sicherlich auch noch. Aber erstmal vielleicht HBO, um also zu klären, woher das eigentlich kommt. Welche Tradition hat HBO?
HBO begann als Bezahlkanal im amerikanischen Fernsehen und steht für Home Box Office und tatsächlich seit den 1990ern auch für bahnbrechende Fernsehserien. Und die haben mehr oder weniger qualitativ mit diesen hochwertigen Eigenproduktionen den Weg für Netflix und Co. überhaupt möglich gemacht. Denn sie haben sehr früh verstanden mit Serien, sie haben sie schon erwähnt, wie Die Sopranos, The Wire oder Sex in the City, dass eben auch im Fernsehen und nicht nur im Kino komplexe und moralisch ambivalente Figuren erzählt werden können. Also wirklich mehr als reine Fernsehunterhaltung hin zu kulturellen Prestige-Serien.
Und was genau war an diesen Serien so anders als bei der Konkurrenz?
Der Claim von HBO war Ende der 1990er, it's not TV, it's HBO, und das haben sie wirklich gelebt. Also es gab nicht immer klar Gut und Böse in HBO-Serien, es gab Antihelden, die ganze Serien bekommen haben, wie Tony Soprano zum Beispiel. Das war und ist prägend für das moderne Serienerzählen, das wir heute noch haben. HBO waren die ersten, das konnten sie einfach machen, weil sie als Pay-TV-Sender in Amerika natürlich hinter einer Bezahlschranke waren, sehr freizügig, Sex in the City damals, eine Serie, in der Frauen offen über Sex geredet haben und den auch hatten, nicht nur mit einem Partner, die Bestatter-Serie Six Feet Under über eine absolut dysfunktionale, aber liebenswerte Familie, die ein Bestattungsunternehmen haben, und HBO-Serien, die waren explizit, bevor die anderen es waren. Die Vampir-Serie True Blood, die Prohibitionsserie Boardwalk Empire, True Detective, Big Little Lies, Euphoria, Curb Your Enthusiasm, Miniserien wie Chernobyl oder I May Destroy You oder natürlich auch die Computerspielverfilmung The Last of Us. Das sind alles Inhalte, Aushängeschilder, die jetzt dann natürlich auch bei HBO Max verfügbar sind.
Also eine bemerkenswerte Serientradition und Filmtradition, die HBO da mitbringt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht es weiter? Gibt es neue Inhalte, die jetzt vielleicht auch für den deutschen Markt zum Beispiel gemacht werden? Sie haben ja schon Night of the Seven Kingdoms erwähnt, was sicherlich eher was Internationales ist, was mit Game of Thrones zu tun hat. Aber was ist da zu erwarten in den nächsten Wochen und Monaten?
Da wird einiges kommen. Night of the Seven Kingdoms startet nächste Woche, Ende des Jahres kommt 4 Block Zero, die Vorgeschichte von 4 Blocks um die Clanfamilie Hamadi, eine Serie, die heute schon online gegangen ist, mit der ersten Staffel, die in den USA letztes Jahr sämtliche Serienpreise abgeräumt hat, auch gerade erst mit 2 Golden Globes ausgezeichnet wurde als beste Dramaserie und bester Hauptdarsteller Noah Wiley, ist die Krankenhausserie The Pitt, und die erzählt in Echtzeit 15 Folgen, 15 Stunden vom Leben einer Notaufnahme in Pittsburgh, und der Untertitel der Serie ist Jede Stunde zählt, und das war wirklich selten. Ein paar passender. Es geht wirklich in erster Linie um die medizinischen Fälle. Und die Serie zeigt eindrucksvoll, wie groß der Druck ist beim medizinischen Personal. Die Schicksale der Patienten lassen die Ärzte aber nicht kalt, aber sie wissen einfach, eine Kabine weiter wartet der Nächste, der Hilfe braucht. Das ist eine Serie, die wirklich außergewöhnlich ist und von der ich, um ehrlich zu sein, tatsächlich gerade extrem süchtig und abhängig bin.
Also wir dürfen gespannt sein. Bei HBO-Inhalten war es ja immer so, wir haben es schon erwähnt, die waren bisher in Deutschland bei Sky bzw. beim Streaming-Ableger Wow verfügbar. Da gab es ja wirklich viel Kritik, einhellige Kritik eigentlich am User-Interface, an der schwierigen Nutzung dieser Dienste, an der Funktionalität der App. Jetzt also HBO separat in Deutschland. Da fragt man sich zunächst, wie viel kostet das? Und vor allem, ist jetzt alles besser, auch technisch?
Ja, also mit Werbung um die Fakten, das kostet 5,99, ohne 11,99 für zwei Geräte parallel und in der Premium-Version, damit man es in Ultra HD und auf vier Geräten parallel gucken kann, wenn man es denn gucken muss, 16,99. Es gibt noch einen Zusammenschluss mit RTL Plus, da kostet beides zusammen 10 Euro. Das Ganze ist auch abrufbar über Amazon Prime, muss man dazu buchen. Das ist für das, was man geboten bekommt, tatsächlich sehr, sehr gut. Man versucht natürlich auch preislich eine Konkurrenz zu Netflix zu sein. Und die App wirkte heute Morgen, als ich es das erste Mal ausprobiert habe, wirklich deutlich stabiler als die von Wow TV. Übersichtlich in der mobilen Variante mit einer großen Archivauswahl, die für mich den Wechsel sehr, sehr leicht gemacht hat.
Und jetzt müssen wir doch nochmal zur Medienpolitik zurück, weil HBO natürlich nicht im luftleeren Raum agiert. Es gehört zu Warner. Sie haben es schon gesagt, das Traditionsunternehmen soll ja gekauft werden, entweder durch Netflix oder eben auch durch Paramount. Und da gibt es ja viele Diskussionen darum, auch im politischen Raum in den USA. Paramount zum Beispiel gehört einem Trump-Vertrauten. Es geht auch um die Zukunft des TV-Senders CNN, der ja noch zu Warner gehört. Was ist da zu erwarten?
Na, Warner hat das Angebot von Paramount über 108,4 Milliarden US-Dollar schon mehrfach abgelehnt, vor ein paar Tagen auch jetzt nochmal eigentlich final. Es scheint also wirklich auf Netflix hinauszulaufen. Das muss aber natürlich alles noch geprüft werden von verschiedenen Regulierungsbehörden, dem Kartellamt und anderen. Das kann sich also noch ziehen. Vor Ende 2026 wird das sicherlich nichts. Und deswegen kann HBO Max bei uns jetzt auch erstmal mehr oder weniger in Ruhe in Deutschland starten und sicherlich auch wachsen.
Also HBO auf dem deutschen Markt, das heißt aber auch, dass sich dieser Streamingdienst, HBO Max, auch der Debatte um eine Abgabe für Streamingdienste stellen muss. Die soll es ja schon bald geben. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will sie auf freiwilliger Basis, die Filmbranche will sie als verpflichtend, übrigens auch der Koalitionspartner SPD. Aber auf jeden Fall kommt diese Herausforderung für die Streamingdienste in Deutschland, dass man sich da beteiligt, auch investiert in den Filmstandort hierzulande. Inwieweit spielt das für den Staat eine Rolle?
Das ist natürlich ein Thema. Das kann man auch daran erkennen, dass Wolfram Weimer heute bei der Premiere auch anwesend war im Zoopalast. Und HBO Max, die haben natürlich auch eine deutsche Unit mit diesen Eigenproduktionen. Mitte Februar kommt Bankers, eine True-Crime-Serie, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Und dann eben auch dieses Vorzeigeprojekt 4 Block Zero, wo man einfach die Hamadis weitererzählt beziehungsweise die Vorgeschichte erzählt und das auch international ganz, ganz groß vermarktet will, also diese lokale Serien- und Filmgestaltung ist HBO Max nach eigenen Angaben schon auch sehr wichtig.
Anna Wollner über den Start von HBO Max in Deutschland. Und irgendwo hat sie ja immer auch dazugehört, diese Zeitung zu den Kiosken in Italien, die Repubblica, diese legendäre liberale Tageszeitung aus Rom. Sie hat auch die digitale Transformation ganz gut hinbekommen. Sie feiert 50. Geburtstag, aber nur gefeiert wird eben nicht, denn es geht um die Zukunft der Repubblica und um Investoren. Anna Giordano hat sich für uns umgehört.
Ein gläsernes Gebäude an der Via Cristoforo Colombo im Süden Roms. Es ist ein Bau, der auch architektonisch für Moderne und Transparenz stehen sollte. Seit Jahrzehnten ist er das Wahrzeichen für den italienischen Linksliberalismus. Hier sitzt die Redaktion von La Repubblica. Doch zum 50. Geburtstag herrscht keine Feierlaune. Die Journalisten sind aufgebracht, weil sie über die Entwicklungen in den vergangenen Monaten nur verzögert und teils gar nicht informiert wurden, wie Alessandra Zini, eine der Redakteurinnen, betont. Die Ankündigung, also die Information, dass es Verhandlungen zwischen den Verlagshäusern gibt, kam über die Nachrichtenagenturen. Die Redaktionen wurden nicht einbezogen und das bedeutet nun wirklich, dass das Mindestmaß der Arbeitnehmerrechte missachtet wurde. In Italien haben die Redaktionen ein vertraglich verankertes Recht, über Eigentümerwechsel informiert zu werden. Die Zeitung Repubblica gehörte bisher zur sogenannten Gedi-Verlagsgruppe, hinter der letztlich die Turiner industriellen Familie Agnelli steht, die wiederum als Fiat-Gründer bekannt wurden. Gründe für den Verkauf an die griechische Antenna Group seien nicht genannt worden. Sie glaube, die Eigentümer hätten einfach keine Lust mehr auf das Verlagswesen, sagt Redakteurin Ziniti. Und?
Naturalmente noi sappiamo, abbiamo letto,
natürlich haben auch wir gelesen, dass es hinter den verschiedenen Gesellschaften der neuen Antenna-Gruppe eine Beteiligung von Bin Salman gibt, dem Premierminister von Saudi-Arabien. Und da wir Journalisten sind und die Geschichte kennen, ist das nichts, was uns ruhig schlafen lässt. Wir beobachten also das Ganze aufmerksam.
In una situazione di vigile attesa.
Abgesehen von einem möglichen Einfluss Saudi-Arabiens gilt die griechische Antenna Group als äußerst profitorientiert. Und so sorgen sich die Redakteure angesichts der Übernahme um ihre Arbeitsplätze, aber auch um etwas anderes, sagt Ezio Mauro, der 2 Jahrzehnte lang Redaktionsleiter des Blattes war. Sie sorgen sich um die Verteidigung der Identität von Repubblica. Das ist wahrscheinlich das teuerste Gut, das diese Zeitung hat. Und wir hoffen, dass der neue Eigentümer weiß, dass er hier nicht einfach ein Unternehmen kauft, sondern eine Kultur, eine bestimmte Art zu denken und zu sein. Gerade in einer Zeit, in der es eine immer größere Informationsflut gäbe, sei die Stimme einer unabhängigen Tageszeitung wichtig, sagt Mauro. Einer Stimme, die die Informationen einordne, die die öffentliche Meinung präge im Sinne der Demokratie. Die Repubblica sei immer eine kritische Stimme gewesen, habe etwa in den 2000er Jahren die Medienmacht des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi scharf kritisiert. Das Problem war, dass er die Macht über alle wichtigen Fernsehsender hatte. Und das Fernsehen war damals der Ort, an dem sich Italiens Wählerschaft ihre Meinung bildete. Und wir haben daher eine Art Kampagne gegen Berlusconi gefahren, der damals der mächtigste Mann Italiens war. Es war die Hochphase des sogenannten Berlusconismus. Die politische Opposition in Italien war zerstritten und schwach. La Repubblica unter Ezio Mauro übernahm deren Rolle. Legendär wurden die 10 Fragen an den damaligen Ministerpräsidenten, die über Monate täglich auf der Titelseite standen. Darin forderte das Blatt von Berlusconi Rechenschaft über seine dubiosen Beziehungen zu minderjährigen Mädchen. Ezio Mauro. Wir haben uns immer gesagt, wir tragen diese Entscheidung. Der Journalismus darf nicht aufhören, die Mächtigen zu fragen, wenn er einen Widerspruch sieht. Die kritische Haltung, vor allem gegenüber den rechten Regierungen Italiens, auch gegenüber der aktuellen Regierung unter Giorgia Meloni, hat sich die Repubblica bis heute bewahrt. Ob diese nun mit ein Grund für den Verkauf ist, das glaubt Ezio Mauro nicht. Er sieht den Verkauf eher als Folge einer allgemeinen Krise des Zeitungsjournalismus und als Folge einer wirtschaftlichen Umorientierung vieler Unternehmen.
Die Repubblica wird also 50 und schaut in eine ungewisse Zukunft. Anna Giordano war das aus Brom.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thorsten Föste.
Das Engagement für Kunst und Kultur in der sächsischen Provinz soll in den nächsten 3 Jahren stärker gefördert werden. Die Kulturstiftung Sachsen hat dafür jetzt 250.000 Euro bereitgestellt. 7 Projekte auf dem Land sollen pro Jahr finanzielle Zuschüsse zwischen 20.000 und 45.000 Euro erhalten. Damit wolle man langjährig engagierte und überregional bedeutsame Kulturinitiativen in ihrer Weiterentwicklung unterstützen und ein Zeichen für Kunst und Kultur abseits der Metropolen setzen, teilte die Stiftung in Dresden mit. Unter den geförderten Projekten ist der Verein Kulturbahnhof Leisnig, der den ehemaligen Bahnhof in den kommenden Jahren als Kultur- und Begegnungsort weiterentwickeln will. Unterstützt wird auch der Verein Steinleicht in Nebelschütz, der neue künstlerische Formate in der sorbisch-deutschen Kulturarbeit erprobt. Eines der bedeutendsten Schriftstellerfestivals Australiens ist abgesagt worden, nachdem 180 Autorinnen und Autoren ihren Boykott erklärt hatten und sich nun auch die Direktorin der Veranstaltung zurückzieht. Luise Adler, jüdische Tochter von Holocaust-Überlebenden, erklärte, dass sie als Direktorin bei der Adelaide Writers Week zurücktritt. Grund dafür ist der Beschluss des Festivalvorstandes aus der vergangenen Woche, die palästinensisch-australische Autorin Randa Abdel Fattah auszuladen. Als Begründung hatten die Veranstalter vergangene Aussagen der Autorin genannt, die mit Blick auf die Attacke von Bondi Beach vor 3 Wochen als kulturell nicht sensibel gesehen wurden. Abdel Fattah bezeichnete ihren Ausschluss als einen offensichtlichen und schamlosen Akt von antipalästinensischem Rassismus und Zensur. Der Krieg im Gazastreifen hat auch Auswirkungen auf die Teilnahme Südafrikas an der Biennale in Venedig. Wie das Kunstmagazin Art Review berichtet, hat die südafrikanische Regierung ein Kunstwerk blockiert, das sich auf den dortigen Konflikt bezieht. Die südafrikanische Künstlerin Gabrielle Goliath sollte demnach ein Werk aus ihrer Performance- und Videoserie Allergy ausstellen. Dieses beschäftigt sich mit Femiziden und der Ermordung von Schwulen und Transsexuellen in Südafrika sowie mit der historischen Ermordung von Frauen in Namibia durch deutsche Kolonialkräfte im 20. Jahrhundert. Darin sollte auch eine palästinensische Dichterin vorkommen, die im Oktober 2023 bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. Das südafrikanische Kulturministerium legte dagegen Widerspruch ein und drohte, die Finanzierung und Unterstützung zu streichen, sollten bestimmte Änderungen nicht vorgenommen werden. Da sich Goliath weigerte, wurde ihr Werk nun für die Biennale abgesagt. Wer stattdessen nach Venedig fährt, steht noch nicht fest. Mehr als 570 wertvolle Antiquitäten, die während des Krieges aus dem Nationalmuseum in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum gestohlen wurden, sind wiedergefunden worden. Dies teilten die sudanesischen Behörden bei einer offiziellen Zeremonie mit. Paramilitärische Truppen hatten das Museum im Frühjahr 2023 geplündert und zerstört. Unter den Kunstgegenständen befinden sich Grabstatuetten, verzierte Vasen, Bronzegeschirr sowie winzige Amulette. Mithilfe der UNESCO und von Interpol konnten die Behörden die Artefakte sicherstellen. Das sudanesische Kulturerbe sei nicht nur von nationaler Bedeutung, sondern ein Schatz für die gesamte Menschheit, erklärte die UNESCO.
Thorsten Förster mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wer Künstler ist, der tut es ja meistens, weil er oder sie es muss, weil ihn etwas Besonderes antreibt, ein Wunsch, sich auszudrücken auf seine Weise. Die wenigsten tun es fürs Geld und die allerwenigsten können davon ja überhaupt leben. Künstlerdasein ist in den meisten Fällen was Prekäres. Darüber gäbe es schon ein paar Möglichkeiten, zumindest Künstlerinnen zu helfen. Dazu braucht es oft gar nicht viel. Ein kleines bisschen Absicherung, soziale Absicherung, bezahlbare Atelierräume zum Beispiel, Mindesthonorare für Ausstellungen, solche Dinge. Und dafür kämpft seit Jahren der entsprechende Berufsverband der bildenden Künstlerinnen und Künstler, deren Berliner Zweig hat jetzt eine Umfrage gestartet unter den Tausenden von Künstlerinnen und Künstlern in der Hauptstadt, um besser zu wissen, wie es ihnen geht in der selbsternannten Hauptstadt der Kunst in Deutschland. Und eine der Sprecherinnen der Berliner Künstler ist Frauke Bogasch. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich darüber sprechen kann.
Wie kam es dazu, dass es so lange gedauert hat, von der letzten Umfrage 2018 bis jetzt 2026? Ist ja wirklich, sind ja mehrere Jahre, da ist die Pandemie noch mit dazwischen. Warum hat es so lange gedauert, bis es eine neue Umfrage gibt?
Das ist immer eine Frage der Kapazitäten und des Geldes. Also diese IFSE-Studie des Instituts für Strategieentwicklung, die haben wir nicht finanziert. Die wurde aber gemacht zur Lage der KünstlerInnen in Berlin 2018. Die ist großartig. Aber man braucht jemanden, der da Zeit und Lust und Geld hat, sowas zu machen. Die Zahlen von Berlin sind ja das, womit wir hier in der Politik in Berlin argumentieren können. Und wenn man Berlin anguckt, hier leben ungefähr 10.000 bildende KünstlerInnen, eventuell sogar mehr. Wir sind einfach nach New York City der Ort für Kunstproduktion weltweit. Deswegen ist es wichtig, hier einfach aktuelle Zahlen zu haben.
Das läuft ja noch bis Ende Januar. Wie viel Rücklauf haben Sie schon?
Ich glaube, wir haben so um die 500, 600 Antworten. Es wäre natürlich großartig, wenn wir auf 1.000 kommen würden. Deswegen wäre es super, super gut, wenn ganz viele Menschen, die noch bildende Kunst in Berlin machen, die ausfüllen würden. Die dauert ungefähr 15 Minuten.
Die noch bildende Kunst in Berlin machen, haben Sie gesagt. Das klingt ja fast schon wie, dass viele abwandern.
Also wir merken an den Kaskadzahlen, dass es einen Rückgang gibt. Künstler-Sozialkasse,
dort wo sich viele
Sozialversichern. Und wir ermitteln die Zahlen eben immer, um auch den Gender Pay Gap zu ermitteln, also den Unterschied in dem, wie viele Frauen weniger verdienen als Männer. Und in Berlin sind die Zahlen noch mal höher als im Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurchschnitt sind es ungefähr 25%, die Frauen weniger verdienen als Männer, und in Berlin sind es 33%.
Warum ist der Gender Pay Gap in Berlin größer als anderswo?
Wir vermuten, dass es hier in Berlin einfach noch mal stärker mit Teilzeittätigkeit zu tun hat, mit Care-Arbeit, mit einer schlechteren Karriere, mit einer finanziellen Abhängigkeit, dann natürlich auch der Altersarmut. Also dass sich hier einfach sehr viel kumuliert, weil hier eben so viele bildende KünstlerInnen sind und dadurch die Zahl natürlich dann auch steigt.
Welche Fragen stellen Sie in dieser Umfrage?
Es geht ganz generell los mit demografischen Angaben, die gut sind zu haben. Dann natürlich auch die Frage nach dem künstlerischen Schwerpunkt, welche Art von Kunst man macht. Der Bildungsabschluss der Eltern, um einfach auch mal so eine Art von Chancengleichheit mitzuhaben. Dann die Haupteinnahmequellen und Nebentätigkeiten. Das ist total wichtig eben auch für diesen schon benannten Gender Pay Gap. Es gibt auch noch den sogenannten Gender Pension Gap, wenn die Altersarmut dann kommt. Damit hängt das auch zusammen. Dann natürlich auch, ob Einkommen durch die künstlerische Tätigkeit erzielt werden. Auch ob Honorare bezahlt werden. Da betrifft das auch schon wieder die Kürzungen. Es gibt diesen sogenannten FABIG, den Fonds für Ausstellungshonorare in Berlin, der auch mit der Leitlinie zusammengekoppelt ist für die ganzen Ausstellungsorte hier in Berlin, die institutionell gefördert werden, also die kommunalen Galerien. Und der Fonds sollte eigentlich steigen, denn diese kommunalen Galerien machen eine großartige Arbeit, sind niedrigschwellig, sind umsonst, sind eigentlich genau diese Diskursräume, die wir brauchen. Der FABIG sollte abgeschafft werden, nachdem er letztes Jahr ausgesetzt war, 2025. Wir haben es geschafft, dass der erhalten bleibt, aber nicht mehr in der vollen Höhe. Und wenn ich sowas dann eben höre und wir dann die entsprechenden Zahlen haben oder die Zahlen, die wir jetzt schon ahnen, dann ist das einfach nur total bitter in so einer Stadt wie Berlin, die keine große Industrie hat und wo Kunst und Kultur einfach wahnsinnig wichtige Standortfaktoren sind.
Wird auch gefragt nach genau. Arbeitsmöglichkeiten, nach Atelierräumen, auch das ist ja schwierig
genau,
geworden
auch,
in Berlin.
Das wird auch gefragt, genau, es wird auch nach Ausgaben gefragt, also Einkommen und Ausgaben, um das auch mal zu sehen, Verdienst versus Ausgaben für die eigene künstlerische Arbeit, eine Galerierepräsentation, Arbeitszeiten, auch die Frage, ob man sich überhaupt Urlaub nimmt und dann natürlich das große Thema Atelierräume, hat man eins, teilt man sich eins, ist das aktuell bedroht, kann man sich ein Atelier leisten innerhalb des, sage ich mal, S-Bahn-Rings oder außerhalb, alles solche Fragen, die wir brauchen, um entsprechend, ja, politisch argumentieren zu können. Und dann ein großer Punkt, wir fragen explizit nach Machtmissbrauch, nach Erfahrungen mit sexueller Belästigung, Zensur. Wir würden gar gerne auch eben Zahlen dazu haben.
Welche Erfahrungen machen Künstlerinnen und Künstler, vor allem Künstlerinnen, natürlich vor allem Frauen, aber auch vereinzelt Menschen anderen Geschlechts, wenn es um sexuelle Übergriffigkeiten geht, um Machtmissbrauch in den letzten Jahren?
Es ist immer noch in der Kunst ein komisches Klima von, wie geht's dir, ja, alles super läuft. Aber es gab in Berlin auch entsprechende Fälle, schon im Galeristenbereich, sage ich jetzt mal ganz bewusst männlich konnotiert, wo es zu Machtmissbrauch und sexueller Diskriminierung kam. Davon haben wir auch erfahren. Wir haben eine AG gegründet, die sich damit beschäftigt. Wir haben eine Veranstaltung gemacht, Talking Back, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigt hat. Und wir merken, dass ein wahnsinnig großer Bedarf da ist. Wir haben uns mit Diversity Arts and Culture auseinandergesetzt und vernetzt. Und das ist eben eigentlich ein Konzeptions- und Beratungsbüro, eine Beratungsstelle für Diversitätsentwicklung, die da teilweise auch mit drinnen hängt, aber was ganz anderes eigentlich macht. Und wir haben uns auch mit Themis vernetzt. Themis ist auch eine Art Vertrauensstelle für diese ganze Thematik, allerdings nur für Menschen mit einem Arbeitsvertrag. Und da haben wir festgestellt, dass dieses Thema in der bildenden Kunst eigentlich der, wie ich eben schon erwähnte, sprichwörtliche Elefant im Raum ist. Also alle kennen irgendwie solche Geschichten in unterschiedlichen Abstufungen und Nuancen und jeder kennt irgendwie jemanden, dem das passiert ist. Und dazu hätten wir uns das super gewünscht oder das finden wir auch super wichtig, da eine Vertrauensstelle für bildende KünstlerInnen einzurichten und hatten auch von der Politik eine Bewilligung von 150.000 Euro bekommen in 2023, die wir 2025 hätten ausgeben sollen, um einen Entwicklungsprozess zu starten mit Beteiligung von Fachexpertise für den Aufbau einer Beratungsstruktur im Sinne der Bedarfe der bildenden KünstlerInnen in Berlin. Und diese Vertrauensstelle sollte eine unabhängige Anlaufstelle werden. Und das Geld, der Titel für dieses Geld, für die Einrichtung einer Vertrauensstelle wurde uns nicht zugewendet.
Da gibt es also offenbar noch ein Defizit. Diese Themis-Vertrauensstelle, die Sie erwähnt haben, die ist ja von den Verbänden Film, Fernsehen, Theater, auch schon eine Weile her, glaube ich 2018 muss das gewesen sein, ins Leben gerufen worden. Mhm. Und da geht es natürlich vor allem um jene eben, die zumindest Verträge haben. Das sind ja teilweise genau. Auch sehr kurzfristige Verträge, manchmal sogar Tagesverträge.
Genau.
Und ja. Da würden Sie gerne ändern und womöglich auch für Künstlerinnen und Künstler öffnen? Wäre das Themis ein Ansprechpartner, eine Stelle, die Ihnen nützlich sein könnte?
Also langfristig wäre das auf jeden Fall denkbar. Wir sind auch mit Themis in Kontakt gewesen. Allerdings haben wir andere Strukturen und sobald ein Arbeitsvertrag da ist, auch wenn man dann wieder in die Arbeitslosigkeit geht, ist das eine komplett juristisch andere Nummer. Bei uns gibt es manchmal oder meistens nicht mal einen Vertrag. Und diese ganze Prekarität plus kein Vertrag, das fördert natürlich total diesen ganzen Machtmissbrauch. Und das ist so schade, dass da irgendwie auch einfach kein Einsehen da ist, dass das wirklich in der bildenden Kunst ein Riesenthema ist, ja, über das man mittlerweile ein bisschen mehr spricht, aber immer noch nicht so viel, wie man drüber sprechen sollte.
Und generell, wenn Sie alles zusammenfassen würden, Sie erleben auch, was die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern in der selbsternannten Kunsthauptstadt Berlin, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch ist, aber so wird sie ja gerne auch manchmal genannt. Was sind für Sie eigentlich so die Kernforderungen für die Zukunft? Was sollte vielleicht als erstes angepackt werden?
Großes Thema. Also
ich denke, Kultur wird.
Nee, das ist ja genau. Ich denke, durch diese Unterfinanzierung, die wir haben, gerade wird Kultur irgendwie zu so einem Luxusprodukt. Und da ist die erste Krux und daraus erfolgen ja ganz viele andere Sachen. Also es wäre total super, wenn wir verbindliche Mindesthonorare haben, wenn wir eine Transparenz bekommen würden, wenn wir Verträge hätten statt immer Handshake und Hope Labor, also diese Hoffnung, dass irgendwas passiert, wenn es eine gerechtere Verteilung von Fördergeldern geben würde statt den ganzen Kürzungen und natürlich auch ganz viel ist gekürzt worden, woran einfach Verdienstmöglichkeiten für KünstlerInnen hängen. Ne, dann schließt sich der Kreis wieder. Das heißt, man macht andere Jobs, man arbeitet in Teilzeit, man guckt, wie man das Leben irgendwie finanziert. Und ich persönlich finde es total schade, dass Berlin als Kultur- oder Kunststadt, die nichts oder keine große andere Industrie hat, dass die gerade das aufs Spiel setzt, was Berlin so ausgezeichnet hat. Und eben auch dieses, was ich vorhin auch meinte, die ganzen Räume, die mit ganz viel Ehrenamt, Herzblut, niedrigschwellig umsonst betrieben werden, dass man diese freie Szene, die eigentlich der Humus ist, aus dem dann irgendwie diese Exzellenz erwachsen kann, dass man die als erstes kürzt oder eben sehr stark kürzt, das ist einfach wahnsinnig traurig.
Das sagt Frauke Burkert. Sie ist eine der Sprecherinnen des Berufsverbandes Bildender KünstlerInnen und Künstler in Berlin. Dort wird gerade eine Umfrage durchgeführt bis Ende Januar über die Arbeitsbedingungen von KünstlerInnen und Künstlern. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank. Und bitte auf bbk-berlin.de, da kann man die Umfrage finden.
Und das noch bis Ende Januar. So, wenigstens herrscht ja künstlerische Freiheit in Deutschland, was man für Ungarn nicht unbedingt sagen kann. Und doch harren Regisseurinnen wie Ildikó Enyedi dort aus. Sie hat für ihre Filme schon viele Preise bekommen, etwa den Goldenen Bären bei der Berlinale. Und in dieser Woche kommt der neue Film von Ildikó Enyedi in die deutschen Kinos. Anlass für Jörg Taschmann, sie zu treffen und auch darüber zu reden, wie sich ihre Heimat verändert hat.
Sie hat als Mensch und Filmemacherin eine große Sensibilität, die man spürt, wenn man ihr gegenüber sitzt. Luna Wedler, die in Silent Friend in Venedig für ihre Rolle der Greta als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet wurde, bringt das schön auf den Punkt.
Was ich einfach an Ildikó bewundere oder sehr schätze, ist ihre Feinfühligkeit fürs Menschliche. Ihre Filme haben immer eine Ruhe, eine Stille, aber es brodelt so. Also das berührt einem einfach auf eine ganz, ganz spezielle Art.
Ildikó Enyedi hat nur wenige Filme in den letzten 35 Jahren gedreht. Neben Körper und Seele ragt noch ihr Debütfilm Mein 20. Jahrhundert von 1989 heraus. Ihre Filme lassen sich rational nicht erfassen, sind sinnig, geheimnisvoll, manchmal auch fast hermetisch und doch nie in sich abgeschlossen, sondern immer offen für diverse Interpretationen. Einige Themen wie der Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert tauchen öfter in ihren Filmen auf.
In meinem Debütfilm Mein 20. Jahrhundert war es mir wichtig zu zeigen, welche wunderbaren Erfindungen, welche wunderbaren Perspektiven sich eröffnet haben und was für ein höllisches Jahrhundert daraus wurde. Mir ging es dabei sehr um diesen Kontrast. Erfindungen wie das Grammophon oder ein Fotoapparat basieren ja auf uralten mythologischen Sehnsüchten der Menschen, also das Fliegen, die Fotografie, das Sehen in die Ferne, die Aufzeichnung von Tönen. A távolba látás,
a hang megőrzése. In Silent Friend verbindet ein majestätischer Ginkgo-Baum in Marburg drei Geschichten und unterschiedliche Protagonisten miteinander. Im Corona-Jahr 2020 begegnet man auf dem Universitätsgelände einem Neurowissenschaftler aus Hongkong. Fast 50 Jahre davor entdeckt ein verliebter junger Student, der auf das Experiment einer Kommilitonin mit einer Geranie aufpassen soll, wie sehr ihn diese Blume verändert. Und 1908 folgt man Greta, der ersten Studentin der Universität, die in einem Fotogeschäft arbeitet, wie sie durch das Objektiv der Kamera die Natur erforscht. Wie wollte die Regisseurin diese drei Zeitebenen miteinander verweben?
Im Drehbuch waren diese Episoden voneinander getrennt, weil ich wusste, dass wenn ich beim Schreiben versuche, diese Übergänge zu schaffen, dann wird das eine dramaturgische Verbindung. Wir aber suchten nach sinnlichen Verbindungen, also nach einer Stimmung, einem Gefühl, einem Schwung. Ein bisschen wie ein musikalischer Schnitt war dieser Prozess, also entstand das im Schneideraum.
In ihrem Werk überwiegen eigentlich die sanften, die ruhigen Töne und betörende, fantasievolle Bilder. Trotzdem hat sie sich immer auch politisch geäußert und ist mit kritischen Kommentaren zur Kultur- und Filmförderungspolitik unter Viktor Orbán angeeckt. Ildikó Enyedi erhielt jahrzehntelang keine Gelder aus Ungarn für ihre Filme. Zwischen 1999 und 2017 drehte sie beispielsweise keinen Kinofilm. Im Herbst 2025 äußerte sie im Interview mit der führenden unabhängigen Wochenzeitung HWG, sie könne nichts damit anfangen, dass jeder auf seine eigene Fahne setzt. Daher vermeide sie es bewusst, sich mit aktueller Politik zu befassen, denn sie müsse Filme drehen, ob es staatliche Unterstützung gibt oder nicht. Zum aktuellen Trend, dass in Ungarn in den letzten 2 Jahren viele unabhängige Filme ohne staatliche Hilfe produziert wurden, ist sie voll des Lobes.
Eigentlich
hängt das von den wunderbaren, loyalen Mitarbeitern und Teammitgliedern ab, die einen Film auf ihren Schultern tragen, von ihrer großen Loyalität. Diejenigen, die bisher von diesen hochbezahlten Jobs von ausländischen Produktionen, die in Ungarn gedreht werden, leben konnten, sodass auch ihre Familien damit zurechtkamen, die konnten es sich leisten, ab und zu kostenlos oder für einen symbolischen Beitrag in einem ungarischen Film, einem unabhängigen Film mitzuarbeiten, weil sie an den Schöpfer glauben, an das Projekt glauben. Und es gibt wirklich schöne Beispiele für diese Solidarität.
Den filmischen Nachwuchs hat Ildikó Enyedi immer unterstützt. Früher an der Budapester Filmhochschule als Dozentin, bis die Schule von Orbáns Kulturminister ideologisch gleichgeschaltet wurde. Und seit einiger Zeit engagiert sie sich für das Projekt Cine Collegium, eine Initiative des Budapest International Film Festivals, das mit Hilfe privater Förderer einen Low-Budget-Film für Erstlingsregisseure pro Jahr fördern kann. Ihr ist es wichtig, dass es außerdem mit dem Cine Collegium ein Forum gibt, in dem sich meist junge, aber auch etabliertere Filmemacher treffen, sich als Gemeinschaft fühlen, um so nicht nur als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferinnen zu agieren.
Eine überaus politisch denkende Regisseurin aus Ungarn, Ildikó Enyedi, also die ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen ist mit dem Film Silent Friend, der in Venedig im Wettbewerb lief und in dem es um einen Ginkgo-Baum geht, der da im Zentrum steht, wir haben es gehört. Jörg Taschmann hat die ungarische Regisseurin für uns getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Regime im Iran tötet Menschen nur, weil sie protestieren. Blutig geht es geradezu auf den Straßen des Landes. Und das beschäftigt auch die Kulturseiten vom 14. Januar. Ulrike Timm hat die Feuilletons für uns gelesen.
So ein kleines zweites WhatsApp-Häkchen für den Schriftsteller Navid Kermani hat es dieser Tage eine große Bedeutung. Zeigt es ihm doch an, dass seine Freunde im Iran eine Nachricht erhalten haben und sich dann hoffentlich bald als unversehrt bei ihm melden können. Vermutlich tausende Menschen sind inzwischen bei den Protesten gegen das Regime in Teheran getötet worden. Kermani schickt den Demonstranten in der Süddeutschen Zeitung einen Brief, der ihren großen Mut preisen will und zugleich voller Scham vom Kleinmut des Westens spricht. Alle wissen, dass die Islamische Republik am Ende ist, schreibt Kermani. Alle außer den Staatschefs von China, Russland und leider auch meiner eigenen Europäischen Union. Bei allen Lippenbekenntnissen zu euch glauben sie immer noch daran, dass nur das Regime Stabilität verspricht. Dabei ist die Stabilität am meisten dadurch gefährdet, dass das Regime, um zu überleben, das Land ins Chaos stürzt. Ähnlich sieht das die iranische Regisseurin Manas Mohammadi. Es geht den Menschen ums Überleben, sagt sie im Interview mit der Süddeutschen. Und anders als 2022, als die Proteste vor allem von Frauen und der jungen Generation ausgingen, seien jetzt alle auf den Straßen, ganze Familien, auch die Eltern und Großeltern, trotz Gefahr für Leib und Leben. Den Brief des Schriftstellers Navid Kamani an seine Freunde im Iran und das Interview mit der iranischen Regisseurin Mohammadi finden Sie in der Süddeutschen Zeitung. Die Welt schaut in die USA, nach Washington, wo ein ganzes Opernhaus vor den Trumps flieht. Die Washington National Opera war eine tragende Säule im Kennedy Center, der wichtigsten Kulturinstitution der Hauptstadt und einer wichtigen amerikanischen Institution überhaupt. Jetzt zieht das Ensemble aus. Benannt nach einem Präsidenten, der nun auch nicht unbedingt ein Schöngeist war, aber der immerhin die Künste anerkannte und sich mit den Besten der sie Ausführenden im Weißen Haus umgab. In Donald Trumps zweiter Amtszeit ist das Kennedy Center zu einem Fanal für dessen Bestrebungen geworden, politisch auf die Kulturwelt Einfluss nehmen zu wollen, schreibt Manuel Brug. Seit Weihnachten heißt es ganz offiziell Trump Kennedy Center. Jetzt hat die Washington National Opera als einer der beiden Ankermieter der Institution mitgeteilt, so schnell wie möglich ausziehen zu wollen. Leidensfähiger, so die Welt, scheint das National Symphony Orchestra zu sein. Dort haben einige Musiker schon geäußert, dass man, weil man sich anderes nicht leisten könne und an seine Familien denken müsse, eben die Zähne zusammenbeißen und vor jedem Konzert, wie vom Trump-Vertrauten und Leiter der Institution Grenell gefordert, die Nationalhymne spiele, bisweilen auch von zahlenden Laien dirigiert. Etwas Schönes hat die Frankfurter Allgemeine vor. Weil geteiltes Lesen doch doppelte Freude sei, startet sie gemeinsam mit den Thalia-Buchhandlungen das Projekt Gemeinsam Lesen. Auftakt des Miteinander- oder Parallelschmökerns bildet Leyla Slimanes Roman »Trag das Feuer weiter«. Der Titel klingt so Faust aufs Auge passend zur Aktion, dass es eigentlich schon kitschig klingt. Aber klar, wir wünschen der guten Tat viel Erfolg. Die flankierenden Maßnahmen dürften auch der gebeutelten Buchbranche helfen. Wir schalten noch kurz vom Buch zum Film. Es geht um die Serie The Lowdown, die amerikanische Gewaltgeschichte satirisch aufspießen möchte. Davon erzählt ebenfalls die FAZ und titelt tatsächlich mit dem Karlauer: Tief in Oklahoma verkaufst du deine Oma.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 14. Januar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast. Sehr gerne in der DLF-App.